Oh.
Herzlich willkommen zur Januar-Folge von Chaos im Radio.
Hallo Genie.
Hallo Hannes.
Wer ist noch da?
Wer ist noch da? Hallo Cyrox.
Hallo Genie, hallo Hannes.
Hallo Knurps, hallo Cyrox.
Hallo Knurps.
Hallo Knurps.
Moin, moin alle.
Ach, wie schön.
Haben wir uns wieder eingefunden hier?
Ja.
In diesem Äther?
Genau. Obwohl es draußen matschig ist und der Schnee gerade taut.
Wieso druckt der Drucker nicht?
Wieso druckt der Drucker nicht? Das ist eine wichtige Frage.
Genau,
das
Frage.
Der macht
verfluchte Technik.
Arbeitszeitbetrug.
Aber vielleicht ist es auch nur die Webcam. Oder jemand hat das Licht ausgemacht. Oder. Na gut.
Also, Fokus. Hannes,
während
Fokus,
wir hier sitzen,
bitte.
Das ist ein neues
wollte
Jahr,
ich
Fokus.
Schnell was drucken.
Ja.
Also 3D.
3D gedruckt.
Weil wir sind ja im Jahr 2025, da fragt man die KI nach einem 3D-Druck.
Was möchtest du denn drucken?
Wieso höre ich mich eigentlich so? Hör ich mich auch bei euch komisch an?
Nö, du klingst wie immer.
Ach, das ist ja schlimm.
Klingst genauso gut wie immer.
Ach ja. Naja, jedenfalls ist das jetzt das Jahr und das Alte ist zu Ende und darüber reden wir heute bestimmt ganz viel.
Und was druckst du jetzt?
Das war also auch im Jahr 2025 mache ich weiter Kaffee durch einen Filter.
Mhm.
Und der Filter kommt aus einer Kiste und die Kiste ist aus Plastik. Nee, ist sie nicht, aber die neue Kiste wird aus Plastik sein.
Ah.
Filterhalter.
Filterhalter. Ah ja, ich würde sagen, weil eigentlich soll man ja nichts mit Lebensmitteln und 3D-Druck machen. Ne? Also es kommt nicht im...
Du meinst nicht, ja, also ich mache nicht zusammen.
Hm. Ja, okay.
Und auch nicht warm.
Und auch nicht warm, genau.
Hm. Tschüss, Laura.
Grüße gehen raus.
Grüße. Nee, Laura geht raus.
Ja.
Ah, Montag gehen auch
tschüss,
Grüße raus.
Tschüss.
Montag kommt auch kurz raus. Genau.
Ist ja echt ach Live-Podcast, so. Wie damals 2013, wo die Podcasts noch nicht so krass geschnitten waren und so, du läufst vorbei an einem Haus und der Hund bellt und alle sagen, ja, das ist ein Podcast und das ist echt. Und heutzutage alles immer mit Alpha-Dudes glatt gebügelt.
Nee, ich bügel hier
mit Alpha-Dudes glatt gebügelt. Also ja, es gibt auf jeden Fall zu viele Typen in Podcasts.
Ja.
Ich bügel hier nichts mehr glatt.
Sehr gut, finde ich gut.
Schon lange nicht mehr, habt ihr nicht gemerkt?
Ja,
nee.
Doch.
Also ich hab's gemerkt.
Nee, ist ja Knups, auch gut, dann hast du weniger Arbeit.
Knups, unser Audio-Ingenieur.
Genau. Nee, Audio-Engineer. Nee.
Audio, also nein, ohne Diplom natürlich. Also
und ohne Audio.
Was, ohne Diplom?
mit Klammern FH-Diplom.
Ach so.
Ja. Aber mit ohne Audio.
Ja.
Das war eine praktische Erfahrung.
So. Hier ist ein
neues
Audio-Equipment mit einem Zoom.
Achso,
Entschuldigung.
Irgendjemand hat irgendwann eine ADS-Diagnose bekommen jetzt im neuen Jahr oder so. Was ist hier los?
Cyrox will
so viel Ablenkung war noch nie. Na, ich wollte sagen, neues Jahr, neues Kongress oder alter Kongress.
Ach so, ja, ne? Weil traditionell reden wir. Ich glaube, wir sind jetzt schon einige Jahre dabei. Ne?
Das ist unser fünftes Jahr, glaube ich.
Traditionell reden wir immer in der ersten Januar-Folge über den Kongress.
Ja.
Über Sachen, die im letzten Jahr stattgefunden
21,
haben.
22, 23, 24, Moment.
25. Deine Hand ist alle. Sie hat
ist das sechstes Jahr?
Das kann schon sein.
Ich glaube schon, oder? Ja, wir haben nach dem.
Verrückt.
Ja.
Krass.
Ja.
Aber kann ja eh keiner nachweisen.
Ich kann mich noch erinnern, wie Genie und ich damals im Radio live on air saßen und wir von Genies erstem Kongress erzählt haben. Ja.
Damals.
Naja, und so einer war wieder. Und
Genie war diesmal nicht da.
Und wir müssen ja auch immer zusammenfassen, was das eigentlich ist, glaube ich.
Wir wollen.
Wir wollen das ja. Stimmt. Also, wir sind ja die drei komischen Vier aus dem Chaos in Potsdam, im Freiland ansässig, in der Machbar, im Chaos-Treff. Der sich mittwochs trifft und der Chaos-Treff ist irgendwie lose assoziiert mit dem Chaos-Computer-Club. Vielleicht auch gar nicht so lose, weiß ich nicht. Und deswegen gehen wir gerne zum Jahrestreffen des großen deutschen Chaos-Computer-Club in Gruppe.
Das klingt so spießig.
Und
wir sind doch erste Klasse ICE
Man könnte auch einfach sagen, wir haben zwischen Weihnachten und Neujahr nichts Besseres zu tun und gehen zur größten Hackveranstaltung.
Genau, na, ich meine, wir haben ja die Wahl. Entweder Drucker zu Hause reparieren bei den Eltern oder halt auf den Kongress fahren.
Ja.
Und die meisten machen das mit dem Kongress. Genau, und auf dem Kongress, das ist so ein Mix aus Party und Bildung.
Das ist so laut. Bildung, nur Bildung.
Bildung. obwohl gar kein Bildungsurlaub mehr möglich ist, habe ich festgestellt.
Es kommt darauf an, wo du bist.
Und ja, aber irgendwie ist jetzt ein größter Teil von Deutschland irgendwie nicht mehr möglich.
Hamburg ist jetzt nicht so ein großer Teil von Deutschland, aber.
Genau. Ja, so. Und wir unterhalten uns wahrscheinlich größtenteils über die Vorträge, die da gehalten wurden, weil man die auch so schön nachschauen kann. Obwohl man, wenn man dort ist, vielleicht gar nicht so viel mit den.
Teilweise muss, weil, wollte ich gerade sagen, genau. Wenn ich dort bin, Zeit für Vorträge war dann selten.
Genau, also dort sind ja lauter Menschen. Die sogenannten Assemblies, also Menschen aus ganz Deutschland und darüber hinaus, die ihre Projekte präsentieren oder einfach nur Spaß haben und netzwerken.
Die man alle gar nicht aufgezeichnet findet.
Stimmt, aber dann, die aber da sind. Aufgezeichnet. Genau.
Das ist das Schöne dran.
Dann gibt es irgendwie parallel 3-4 Vortragstracks, glaube ich. Wie auf so wissenschaftlichen Konferenzen. Manchmal auch mehr, weil es noch so kleine Nebenbühnen in den Assemblies gibt.
Also ich erinnere mich so an 35C3, da wurde irgendwann zwischendrin mal gefragt, wie viele Nebenbühnen haben wir jetzt eigentlich?
Oh. Und das war aber Leipzig,
durchgezählt,
ne?
Ja. Und dann war irgendwo so bei 7 hat man aufgehört zu zählen, weil es waren mehr.
Ja, das waren ja teilweise richtig kleine. Das war, ja.
So Self-Organized Sessions und so.
Genau. Sind
auch noch relativ spontan.
Genau, ich meine, diese Vorträge kann man alle nachschauen.
Ja. Ich meine, jetzt beim 38C3, weil das war der 38. Chaos Communication Kongress, gab es ja irgendwie Saal 1, Saal Huff, Saal Glitch, Saal X gab es glaube ich nicht.
Nee, aber X waren Assemblies drin,
Y gab es, Yell Z und gab's. Zigzag, genau. Ja. Und dann gab es halt noch alle möglichen dann gab es noch eine Community-Bühne hinten bei der Seabase, wo Dinge aufgezeichnet wurden. War also das nicht sogar
an allen Ecken, wenn man durchs Gelände gelaufen ist, so tagsüber und am Abend saßen Menschen zusammen und haben spontan Wissen ausgetauscht.
Ja.
In großen, kleinen, mittleren Gruppen, teilweise auch Dinge, die in irgendeinem anderen Programm standen. Und also es war
Stimmt.
Spannend.
Half war die bei der Seabase da daneben. Ja.
Ja, ihr seid also, ja unsere Zeitzeugen, also Cyrox und Knops waren da. Ja. Hannes und ich nicht.
Stimmt.
Also interviewen wir euch heute.
genau, aber ich habe ein paar Vorträge geschaut, während ich Drucker repariert habe.
Aha.
Genau. Und hatte da schöne Sachen gefunden.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel den Vortrag über einen wiederbelebten Satelliten. Nicht die Voyager, sondern einen dieser CubeSats, die von der TU Berlin, also wahrscheinlich gab es CubeSats noch von allen anderen, aber ein kleiner 1-Kilogramm-Satellit, der von der TU Berlin ins All geschossen wurde, und zwar der BSAT-1. Und der war, wie ich gelernt habe, als Teil dieses Vortrags, war der vor allem dazu da, um zu beweisen, dass man den ausrichten kann. Also der hatte irgendeine Steuerungsmechanik und Elektronik an Bord. Und dann hatte der sozusagen Fake-Forschungsinstrumente. Also da war dann halt eine Kamera und so weiter mit dran. Aber für die hat man sich in der Iteration gar nicht interessiert, sondern man wollte zuerst mal beweisen, dass diese Lagesteuerung halt irgendwie funktioniert. Und dafür lief der ein Jahr oder zwei und hatte, der hat natürlich wie das so ist bei dem ganzen Space-Equipment, hatte der redundant alles doppelt, zumindest an Elektronik. Und irgendwie nach dem ersten Jahr ist der erste Computer ausgefallen und hat noch Mist zurückgeschickt, wie Voyager.
Mhm. Ups.
Und dann nach dem zweiten Jahr, beziehungsweise, nagelt mich jetzt nicht auf die Zeiten fest, aber es war jedenfalls nachdem der seine Aufgabe schon erfüllt hatte, hat auch der zweite aufgegeben und da dann auch das Team, wie das an Unis so üblich ist, schon zum großen Teil ausgeflogen war, hat man den einfach aufgegeben. Was aber interessant war an dem Ding, war, dass der in einem sehr hohen Orbit ist um die Erde und deswegen noch mindestens 20 Jahre kreist, bevor er runterkommt. Und deswegen hat sich einer der jüngeren Hacker, der jetzt mit den neueren B-Sats, ich glaube, es war 9 oder so, zu tun hat, der hat sich gedacht, kann man den eigentlich noch retten, den Einser, weil irgendwie, er hat sich die Fehlerbeschreibung angeschaut und hat so gedacht, das sieht eigentlich nicht aus wie ein Hardwarefehler. Das sieht eher aus wie, irgendwas ist da im Timing komisch, weil irgendwie die Telemetriedaten waren alle null. Also so, als hätte der nicht lang genug aufgezeichnet oder irgendwie sowas. Das war so sein Ding. Genau. Und dann
also vor allem, es waren nicht alle Daten falsch, sondern er hat so paar Felder, hat er noch irgendwie richtig geschickt.
Genau.
So,
genau.
Aber der Rest war halt irgendwie null, genau. Alles null.
Und das andere war normalerweise, der sendet nicht permanent, der Satellit, sondern um Strom zu sparen, hört er nur die ganze Zeit und sendet dann irgendwie 15 Minuten lang, wenn man ihn dazu auffordert. Und das ist, glaube ich, auch ungefähr die Zeit, die der in Reichweite ist, bevor er dann wieder einmal rumfliegt.
Hinterm Horizont verschwunden.
Genau, hinterm Horizont verschwindet. So, und der hat viel länger gesendet. Und da gab es dann irgendwie so, ja, wieso sendet der jetzt irgendwie viel länger? Irgendwas ist komisch. Mhm. Genau, und daraufhin hat sich der Pistenminer mit der Software da auseinandergesetzt. Und weil er eben selber an der viel, 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 viel neueren Iteration für den BISAT 9 arbeitet, hat er sich da natürlich auch so ein bisschen was, kam ihm da ein bisschen was bekannt vor. Naja, jedenfalls hat er dann mehrere hochinteressante Bugs gefunden, die eben auch durchaus damit zu erklären sind, dass das Gerät noch gar nicht so weit gedacht war, dass da irgendwie irgendwas anderes damit passiert. So, und dann beschreibt er in diesem Vortrag also sehr schön, wie er diesen Satelliten mit einer neuen Firmware geflasht hat und das halt irgendwie gar nicht so leicht war, mit dieser begrenzten Telemetrie-Anweisungen, die eigentlich nicht dafür da sind, dass man dann ein Firmware-Update hochschickt und eigentlich ist das sowieso viel zu groß und überhaupt. Und er macht da einen Ausflug, sehr verständlichen Ausflug, wie ich fand, auch durch die Tiefen von C++, die er da benutzt hat, um das zu hacken. Genau, und so ein bisschen der spannende Ansatz, woran er das auch aufgezogen hat, war natürlich, dass es gibt eigentlich nicht so richtig jemanden, der diesen Satelliten noch besitzt, weil das Team halt verflogen ist mittlerweile und so man könnte sich jetzt also das so interpretieren, dass er sich da jetzt einen Satelliten gehackt hat.
Naja, es war ja auch das Ding, was er erzählt hatte, dadurch, weil dann der seit 2013 quasi als nicht mehr funktional deklariert war auch dieses Zweitmodell, was hier auf der Erde verblieben ist für so Fehlersuche und so, wurde halt geräubert für dann die anderen BISAT-Projekte, weil ja, wenn man gerade irgendwie Hardware irgendwie brauchte, hat man die dann davon genommen. Und dann mussten sie ein anderes Modell nehmen und das quasi wieder downgraden, um das halt irgendwie, um hier auf der Erde ein entsprechendes Modell von dem BISAT 1 irgendwie zu haben. So ein bisschen als Zombie-Bau. Ja.
Genau, und das eine Detail, was ich sehr, sehr schön fand, was ich mir auch gemerkt habe, war, jedes Mal, wenn er versucht hat, in den Flash von dem Satelliten zu schreiben, also da gibt es dieses eine Command, hat der Satellit laut Telemetrie irgendwie 60 Milliampere mehr verbraucht als erwartet. Und dann hat er eben nachgeschaut, was verbraucht denn hier 60 Milliampere und stellt halt fest, das ist die Kamera. Und auf Nachfrage oder auch so laut Dokumentation sollte die Kamera noch gar nicht funktionieren. Aber er hat dann mal einen Code geschaut und hat festgestellt, ja gut, also der Code ist eigentlich da. Warum soll die eigentlich nicht funktionieren? 60 Milliampere klingt auch so. War halt nur die Frage, warum geht es eigentlich an? Und dann hat er eben in das große Command-Switch-Case-Statement geschaut und hat halt gesehen, dass nach dem Flash-Write-Command das Break fehlte. Und das nächste war eben dann, mach ein Foto. Das nächste Kommando. Und daraufhin hat er sich eben damit dann auch beschäftigt und konnte dann eben Bilder von dem, die der Satellit selber aufnimmt, zeigen. Was ist natürlich irgendwie sehr schlecht aufgelöste, also nicht Kleinstbilder sind, aber trotzdem irgendwie Bilder, die er selber sozusagen geknipst hat aus dem All.
Ja, Bilder cool. Aus dem All, die man auch, wenn man das nötige Equipment hat und sich ein bisschen damit beschäftigt, potenziell halt auch selber bekommen kann, weil das auf Amateurfrequenzen unverschlüsselt gesendet wird. Nur man hat halt keine eigenen Möglichkeiten, den Satelliten anzutriggern dahingehend, sondern ja, wenn der Pistenminer oder irgendwie das tut, dann kannst du die Daten quasi mitlesen.
Genau. Und man kann ihm wohl auch eine kurze Nachricht schreiben, hat er zwischendurch angekündigt. Ja. Wenn man mal Telemetrie auslesen will, dann.
Auf jeden Fall, ja, genau. Auf jeden Fall, wie ich finde, ein schöner Vortrag zu so, hey, alte Technik wiederbeleben.
Ja.
Auch wenn sie im Weltraum ist.
Ja, ja, ja. Sehr schön. Und durchaus auch technisch hochinteressant, was er da so gemacht hat.
Ja.
Ja. Gut, das war der Vortrag, der mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben ist, auch wenn ich gar nicht da war.
No. Na, sowas. Aber glücklicherweise konnte man das ja auf media.ccc.de nachgucken.
Genau.
Live und in Farbe und auch jetzt noch im Nachgang.
So, na, was hat dir denn gefallen, Cyrox?
Oh, gefallen. Gefallen hat mir tatsächlich sehr vieles.
Dann geht's los.
Also ich war bei ein paar Vorträgen, habe jetzt tatsächlich auch einige nachgeschaut. Das habe ich ist mir in den letzten Jahren nicht so, ist mir jetzt nicht so gelungen in den vergangenen Jahren. Was ich zum Beispiel geschaut habe, war von Lilith Wittmann der Vortrag zum Knesterhacken. Also erstens mal so ein bisschen einen Einblick zu geben in, wie ist eigentlich die Situation mit Internet und Spiele spielen im Knast. Vor allem aber dann auch, wie werden eigentlich Gefangene verwaltet? Also die müssen ja auch irgendwo verwaltet werden. Und man kann sich vorstellen, das ist jetzt irgendwie, da gab es irgendwie auch so ein, zwei Sachen, wo man sagte, die gehören mal so ein bisschen überarbeitet, weil die vielleicht ein bisschen rassistisch sind. Also sehr, sehr im Kopf geblieben ist mir da zum Beispiel ein Screenshot, wo es dann irgendwie darum ging, ja, welche Religion gehört eine Person irgendwie an, christlich, Moslem oder irgendwie katholisch oder sonstige. Also, ja. Oder was gibt es da so für Essen? Gibt es dann irgendwie unter anderem so Fischausgleich und Pilzausgleich? Oder dann gibt es dann sowas wie Moha-Kost?
Was?
Also Moha wie Mohammedaner wahrscheinlich. Also auch quasi so. Wahrscheinlich ist damit gemeint, da soll kein Schweinefleisch drin sein und so Sachen.
Jetzt habe ich es. Okay. Ja,
habe ich auch noch nie gehört.
Ja. Und ich glaube, das war in dem Falle irgendwie eine Software, die irgendwann mal von einem Mitarbeiter aus der Gefängnisverwaltung mal geschrieben wurde und halt jetzt irgendwie rege Verwendung findet. Soll auch irgendwann mal demnächst abgelöst werden in den einzelnen Bundesländern. Deswegen werden die Sachen wohl auch nicht gefixt mehr. Aber
in den Zustand des am längsten überlebenden Provisoriums übergegangen.
Und Lilith hat gezeigt, dass sie auch einen Jugendknast ab sofort betreiben kann. Software ist da. Ja. Gab da wohl auch nach dem Kongress noch irgendwie eine Datenspende für andere Software. Also man darf da gespannt sein, wie es da so weitergeht.
Ja, witzig. Das war ja nicht der einzige Talk, der irgendwie in mehreren Episoden abläuft oder ablief.
Mhm. Ja.
Ich glaube, gerade bei der Patientenakte gab es.
Ach, die Patientenakte.
Ja. Oh, die Patientenakte.
Version 3 und Talk Nummer viele.
Mhm. Die elektronische Patientenakte, die EPA. Mhm.
Ja.
Was war denn damit?
Sie ist nicht gut.
Kann man so nicht sagen. Es gibt sie ja noch nicht. Und deswegen wurde sie noch nie gehackt.
Ah.
Es gab quasi kein gehacktes, aber es gab Referenzumgebungen, die dann doch durchaus aussagekräftige Lücken hatten, die dann ordentlich dokumentiert wurden und aufgemacht und wieder zugemacht.
Ah, so Responsible Disclosure-mäßig.
Yep. Also zumindest habe ich nichts anderes gehört, was dafür spricht, dass es genau das war und auch ordentlich durchgeführt.
Mhm. Aber das ist jetzt, ist das dann jetzt quasi sicher?
Per Gesetz. Es ist verboten, dass es unsicher ist.
Ah, der alte DE-Mail-Trick.
Ja, funktioniert von Zeit zu Zeit.
Okay.
Ich bin mal gespannt, ob die Zeitpläne gehalten werden.
Na, jetzt so am 15. Wurden. Januar soll es ja jetzt losgehen.
Den Prototypen für für wenige und am 15. Februar dann für alle.
Ach, Februar. 15. Februar. Genau. Ja, also, okay.
Januar, ich glaube so einzelne Bundesländer, wurde im Vortrag auch genannt, welche.
Okay.
Hamburg war dabei. Mhm. Und 15. Februar dann der große Rollout.
Ja, und aber selbst die Ärzteschaft empfiehlt die Nutzung der Patientenakte aktuell nicht, auch aufgrund der Enthüllungen, die da beim Kongress genannt wurden. Und wenn ich das, also ich habe den Vortrag jetzt selber nicht gesehen bisher, aber wenn ich das mit...
Nachgeguckt. Also es gab dann Reaktionen darauf. Die erste Reaktion war, nee, kein Problem, wird alles gefixt. Die zweite Reaktion war so ein bisschen vorsichtiger, sodass ich jetzt im Moment nicht, also wirklich 50-50 Ops.
Wobei ich glaube, heute hat auch Lauterbach nochmal gesagt, nee, alles gut, kann man machen.
Ja.
Ja.
Ich glaube, dass so die, was, wo sie hinter sie sich so ein bisschen versteckt haben in der Pressemitteilung, die Gematik. Dass da wohl jetzt nichts war, wo man so ganz, ganz ohne alles was brechen konnte, aber es gab halt so mehrere Methoden, um halt mit einem Teilzugang irgendwie ganz viel Daten rauszuholen. Also so, dass halt irgendwie jeder, der sich der Zugang als weiß ich nicht, Arzt hat auf eine Patientenakte, kann auf einmal ganz viele herunterladen oder ähnliche Späße. Genau. Und jetzt ist aber, das sollte vielleicht mal so unser PSA sein, jetzt ist noch die Möglichkeit, hat man noch die Möglichkeit zu widersprechen, dass das Ding überhaupt angelegt wird.
Opt-out durchzuführen.
Genau, Opt-out. Bei der Technikerkrankenkasse ist das tatsächlich nur ein Klick.
Wobei die beiden schon auch gesagt haben, das ist die Entscheidung des Einzelnen.
Da ja,
kann man natürlich eine Meinung zu haben, aber im Prinzip jeder muss das für sich so entscheiden.
Natürlich. Aber nichtsdestotrotz so als Hinweis, weil ich es auch kürzlich gemacht hatte, man kann da sehr, sehr einfach ein Opt-out machen. Man kann dann jederzeit später einsteigen, wenn man meint, das würde einen jetzt weiterbringen.
Also weil ein Thema ja wohl auch ist, dass du Dokumente nicht dediziert für einzelne Ärzte zum Beispiel irgendwie freigeben kannst, sondern nur entweder für alle oder für keinen.
Richtig, ist nicht das so richtig nicht, noch nicht implementiert oder so. Ne?
Nicht so richtig granulates Berechtigungskonzept. Ich glaube, das wurde auch angesprochen, soll ab 2026 dann kommen, dass man da.
Also es ist ja in Teilen auch berechtigt. Ich meine, wenn man mal in einem Krankenzimmer mit einer älteren Person lag, dann haben wir festgestellt, okay, in der Regel kriegen die ganz schön viele Medikamente, auch von wegen unterschiedlicher Erkrankungen natürlich. Und die Leute selber können das in der Regel nicht mehr behalten, welche Wirkstoffe sie jetzt alle wie zu sich nehmen. Und da ist schon ganz nett. Das ist ja so der große Vorteil, der da angepriesen wird. Das ist natürlich ganz nett, wenn es eine zentrale Instanz gibt und der Notarzt vielleicht oder wer auch immer, jemand, der das schnell rauskriegen muss, dass der das alles im Zugriff hat, ist ja eine gute Idee. Ist halt nicht so schön, wenn es alle anderen auch sehen. Ja.
Genau, also es gibt halt, du bist halt ja relativ schnell dann doch irgendwie in Situationen oder bei bestimmten Personengruppen, wo du halt sagst, okay, diese Diagnose, die wirklich sehr hochsensibel ist, möchte ich vielleicht nicht, dass das alle anderen Ärzte, bei denen ich so bin, auch sehen können. Seien es psychische Erkrankungen, seien es zum Beispiel auch HIV-positiv zu sein, wo ich auch in den vergangenen Wochen zum Beispiel gelernt habe, dass da unter anderem bei Zahnärzten oder so wird da so eine subtile Markierung dann mitunter in den analogen Akten geführt, wie sinnvoll oder nicht das ist, das mag ich jetzt gerade nicht zu bewerten, aber das ist dann manchmal auch, wo es dann auch so schnell schwierig werden kann, ja, weil es auch eine gewisse Stigmatisierung dann mit sich bringen kann, wenn, ne, und deswegen ist das schon auch gut, es wäre dann schon auch gut, wenn man die Möglichkeit hat, bestimmte Sachen vielleicht zu sagen, okay, das möchte ich jetzt nur mit diesem Arzt irgendwie besprechen oder vielleicht auch die ehemalige Freigabe auch irgendwann zurückziehen.
Ja.
Die Kinder- und Jugendärzte haben zum Beispiel auch gesagt, sowas wie so eine Rückzugsmöglichkeit wäre auch aus Sicht von Kinderschutz, wäre das durchaus wichtig und müsste auch schnell erfolgen. Das gab es jetzt auch dieser Tage in einem der Berichte.
Bei Rückziehen, wenn ich richtig mitgekriegt habe, geht jetzt schon, auch jetzt relativ einfach und flott. Was nicht geht, ist, wenn du was zurückgezogen hattest, das wieder dahin schieben, wo es vorher war.
Okay.
Also da du kannst das rauslöschen aus der Akte, aber du kannst das nicht danach wieder da reinsetzen, wenn es mal draußen war.
Ja.
Und das ist halt auch so, kann schwierig sein, wenn ich zu einem Arzt gehe und möchte nicht, dass der jetzt einen schwierigen Befund zieht und hab dann 3 Wochen später beim anderen und möchte es da wieder schon drin haben, das sind halt alles so Sachen, die geht halt nicht.
Ja.
Und wenn ich mir überlege, wie fröhlich ich bin, wenn jemand meinen zweiten Vornamen, den ich nicht mag, kennt, dann möchte ich wissen, wie das in der anderen Situation ist, wenn ich wirklich eine Krankheit habe, von der ich nicht möchte, dass andere das in der Zeitung lesen, in Anführungszeichen.
Ja. Wo wir gerade bei Dinge verschieben und wieder zurückholen sind, Anne Brohrhilker hat auch einen Talk gehalten.
Sie hat nichts verschoben, andere haben verschoben und zurückgeholt auch.
Ja. Nämlich Geld, weil Anne Brohrhilker war die Chefermittlerin zum Cum-Ex-Skandal, diesem Steuer.
Ja.
Steuerraubmodell und hat einen Talk gegeben auf dem 38C3.
Das ist ja schön. Das ist ja spannend. Ja. Okay.
Die hat es in tatsächlich kurzer Zeit zu einer gewissen Berühmtheit geschafft. Also ich war bei LNP 500, bei der anderen Podcast-Sendung.
Netzpolitik.
Und, es wurde nur gesagt, dass da was um Wirtschaftskriminalität geht und alle sind aufgestanden und wussten, welche Person da als nächstes auf der Bühne steht. Also wir haben schon applaudiert, bevor sie vorgestellt wurde.
Ja, Anne Brohr-Hilker hatte ja letztes Jahr insbesondere auch dann dadurch, also nicht nur wegen Cum-Ex und den Ermittlungen dazu, Bekanntheit erlangt, sondern auch dadurch, weil sie sich aus ihrem ehemaligen Job zurückgezogen hat und gesagt hat, so unter diesen Bedingungen hier kann ich nicht arbeiten und fange jetzt bei der Stiftung Finanzwende an. Und genau, war schon beim Logbuch Netzpolitik, hat es ja gerade gesagt, und jetzt halt hier in diesem Talk. Ist, denke ich, sehenswert. Kann man sich ganz gut mal anschauen und mal so ein bisschen aus der Praxis zu erfahren, was ist da eigentlich passiert und was können wir, was sollten wir tun.
Es ist auch ein Thema, das vielleicht nicht ganz unrelevant ist für den Rest der Gesellschaft.
Ja, gerade in der Zeit, wo wir jetzt gerade in den vergangenen Tagen und Wochen darüber reden, ob man denn jetzt vielleicht mal den ersten Krankheitstag nicht bezahlt bekommt, dass man Feiertage abschafft in Berlin und Brandenburg. Oder auch
Haushaltssperren haben, weil das Geld nicht da ist.
Ja, oder Feiertage auf Sonntage verschiebt, dass man das Bürgergeld streicht, verweigert, kürzt, was auch immer. Und dann auf der anderen Seite so ein Scheiß passiert, weil nämlich deutlich, also so gerade diese Steuerraub- und Steuervermeidungsgeschichten einfach in vielfachem eventuelles Bescheißen beim Bürgergeld einfach mal übersteigen. Also wenn man mit derselben Energie einfach mal draufgehen würde, diese ganzen Steuerraub- und Steuervermeidungssachen anzugehen, zum Beispiel eben dieses Cum-Ex-Verfahren, dann könnten wir so viel irgendwie an unserem Haushalt irgendwie machen. Dann hätten wir ganz plötzlich ganz viel Geld für ganz viele Dinge, die so dringend mal saniert werden müssten.
Die Bahnen. So auf der Wir-müssten-mal-Liste landen, weil das Internet. Geld nicht da ist. Nee, ist es nicht da, ist es ja nur woanders. Und dann halt auch von der Müssten-mal-Liste hinten runterfallen und dann teilweise auch schon vorne runterfallen, die eigentlich wirklich, wirklich wichtig sind.
Ja.
Also ich meine, so Bildung ist ja schon ein Thema. Also ich habe jetzt 10 Jahre in dem Bereich gearbeitet. Das ist nicht ganz unwichtig, dass man da ordentlich arbeiten kann.
Bildung, Demokratie. Ja, wäre schon irgendwie gut. Ja.
Machen wir mal mit Musik, oder?
Ja, ich habe hier schon mal was vorbereitet.
Ach, das ist doch schön.
Ja, wir spielen ja immer Musik aus dem Free Music Archive, weil das freie Musik ist, also unter einer Creative Commons Lizenz, die ich gar nicht mehr vorgelesen habe in letzter Zeit. In der 2025 ist das Jahr, in dem man wieder damit anfangen könnte. Bis ich es dann wieder nicht mehr mag. Wir hören jetzt von Small Colin einen Titel namens Mutations. Und der ist nämlich lizenziert unter einer CC Attribution Sharealike 3.0 International License. Creative Commons. Wir hören uns in knapp 4 Minuten wieder. Tschüss. Ich kann gerade sagen, das klingt doch hier alles gleich. Hallo, liebe Höris. Hallo. Also, muss ich jetzt, nachdem ich vorhin Tschüss gesagt habe, muss ich jetzt Hallo.
Ich fand auf jeden Fall, das klang gerade wie so Sonne, Strand und Meer, das, was wir gerade gehört haben, dieser Song.
Ja, also gar nicht wie Potsdam gerade.
Also Sonne gibt es hier manchmal.
Manchmal. Wasser gibt es auch.
Halt stimmt.
Gefroren und matschig.
Strand, gibt es das Strandbad Babelsberg noch?
Ja. Okay.
Oder wurde das schon den Sichtachsen geopfert?
lass uns nicht drüber sprechen heute.
Historisch.
Gut. Aber was auch historisch ist, ist der 38C3, über den wir
stimmt. Ja, schön.
War letztes Jahr. Lange her.
Ja, genau. Letztes Jahr ist schon wieder gewesen. Und,
du hast ja da den großen, oder wir haben den großen zweiten Vortrag auf unserer Liste gar nicht angesprochen. Die Volksdaten. Mhm. Hat sich das jemand angeschaut? Ich hatte nicht genug gute Laune zum Loswerden.
Steht noch auf der To-Do-Liste.
Also der große Hintergrund ist ja wohl, dass die VW Autos, wie so viele heutzutage, halt irgendwie jederzeit ihren Standort funken. Volkswagen hat das allerdings besonders clever irgendwo in einem S3-Bucket bei Amazon abgelegt, den auch alle anderen sich anschauen konnten.
Die Daten waren etwas zu offen, würdest du damit sagen?
Die Daten waren etwas zu offen, ja.
Ja.
Müsste ich mich hier mal beschäftigen, kann man auch schöne Sachen mitmachen. Mit solchen, Mit zu offenen Daten kann man ja auch schöne Sachen machen. Muss ja auch nicht immer alles böse gemeint sein. Können wir auch.
Nee, aber der ist auch sehr sehenswert. Wir wissen, wo dein Auto steht. Volksdaten von Volkswagen, von Michael Kreil und Flübke. Die haben sich nämlich das Ganze mal angeschaut und auch einen sehr schönen Hack insofern gemacht, dass sie nicht die Realdaten zeigen konnten, aber da haben sie sich eines Tricks beholfen und gesagt so, wie können wir trotzdem irgendwie das Problem visuell darstellen? Und haben gesagt so, übrigens, Stella, du kannst doch irgendwie so gut malen und zeichnen und hast das auch schon vielfach irgendwie auch für Kongress und andere Dinge auch gemacht. Guck mal, hier ist die Karte, so sieht die aus. Und dann wurde davon quasi eine Nachahmung gemalt, sodass man das quasi auf diese Art und Weise dann anonymisieren kann. Nee, nicht live, das war schon voraufgezeichnet, aber fand ich auf jeden Fall einen schönen Hack, wie man quasi dieses Problem darstellen kann, ohne die echten Daten zu zeigen. Und ich sag mal so, wenn man sich so vorstellt, dass ganz viele Autos bis auf teilweise 10 Zentimeter genau ihre Positionsdaten übermitteln, auch von so Flotten.
Also ich wusste tatsächlich eine Weile meines Lebens nicht, wo diese Präzision herkommt, bis mir mal jemand aus der Geodatenwissenschaft erklärt hat, ja Moment, wenn du mit dem Auto auf der Straße unterwegs bist und das Ganze automatisiert und mit künstlicher Intelligenz und Co. Vor sich geht, dann möchtest du genau wissen, wo der Bordstein ist, über den du bitte nicht drüber fahren willst. Und deswegen messen die tatsächlich so auf 10 Zentimeter, ist noch grob.
Das war, ich weiß noch, ich habe mir 2013, 14 mal von der FU so ein Auto angeschaut, was damals selbstständig die Strecke gefahren ist. Genau, und die haben sich damals noch jeden Morgen die Korrekturdaten runtergeladen. Also man wusste halt ungefähr so, ja, GPS weicht das hier ein bisschen ab.
Differenzielle GPS.
Genau, und dann haben sie sich halt einfach ab runtergeladen von einem Standort, der halt genau wusste, wo er ist, wie weit liegt der jetzt versehentlich daneben, und dann konnten sie halt daraus herleiten, okay, alles andere in der Umgebung wird wohl ähnlich weit daneben liegen, in dieselbe Richtung, und genau, der ist schon Bordsteinkanten ganz gut ausgewichen. Genau, so genau wissen die das.
Ja. Lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzuschauen, unter anderem, was man aus diesen Daten so alles Schönes rauslesen kann. Mhm. Wenn der Catering-Service ins Regierungsviertel fährt, zum Beispiel. Ja. Ansonsten, Vorträge, da gibt es noch einige Sachen, über die man noch so sprechen kann, aber vielleicht sprechen wir erstmal über so Sachen, die so ansonsten so stattgefunden haben, weil Kongress besteht ja auch viel aus, man läuft einfach rum und entdeckt dort Dinge. So ging's.
Was habt ihr entdeckt?
Ich habe zum Beispiel entdeckt eine Druckluftorgel. Und zwar hat da jemand einen Kompressor mitgebracht und sehr schnelle Ventile, die sonst eher so in der Müllverarbeitung bzw. Recyclingverarbeitung verwendet werden, die sonst so die Dinge so wegpusten. Also
diese wegpusten vom Band, ja.
Genau. Und hat daraus eine Druckluftorgel gebaut, die du entweder live per Keyboard ansteuern konntest oder halt einfach per MIDI bespielen. Und das war großartig. Und sie hatte bunte Blinkelichter. Das ist natürlich neben dem akustischen Erlebnis auch nochmal ein visuelles. Und das da bin ich auf jeden Fall einige Zeit da geblieben.
Ja.
Und habe mir das angeschaut und angehört.
Und hat Töne sind ja sowieso auch aus spannend. Meine Tochter ist damit was kollidiert.
Ah.
Mit einem Stiftplotter.
Ah.
Und jetzt fragt man sich, der Stiftplotter machen doch normalerweise keine Töne, die malen mit Stiften auf Papier. Wenn man aber diesen Stift mit der richtigen Frequenz wackeln und vibrieren lässt, dann ist der durchaus in der Lage, auch Töne von sich zu geben. Deswegen wurde meine Tochter jetzt das erste Mal gerickrollt.
Yay.
Weil so Töne aus einem Stiftplotter können auch Rick Astley nachspielen.
Bei dem Alter ist es ja eher Bildung und nicht was Schlimmes. Ja,
als Vater ist man dann, lernt man dann, wie leicht und schwer gleichzeitig das ist, Rickrollen zu erklären. Was ist denn das jetzt gerade?
Ja.
Ich meine, der Stiftplotter hat gleichzeitig noch natürlich ein Bild von Rick Astley ausgemalt. Und ich meinte, hängst ja, behalt's. Ist dir an die Wand, in 10 Jahren weißt du warum.
Stimmt, das wird wohl noch eine Weile halten. Das Rickrolling, ja.
Ja. Das ist halt wirklich vom X-Hain umgebaute Stiftplotter, der dann nachhaltig gerickrollt ist. Kann man mit nach Hause nehmen.
Sehr gut. Ja, die hohe Kultur des Rickrolling.
Wir hatten es vorhin schon mal angesprochen, genau, das gab es vor ein paar Jahren schon mal mit Festplattenköpfen damals, die sich auch. Also wer noch diese Geräusche von Festplattenköpfen kennt, ist so ein bisschen, ja, oder Diskettenlaufwerke, die hatten sehr ähnliche Geräusche. Also wenn die so einmal kurz über die, so 2-3 Zentimeter weit wegrauschen, so, die sind recht schnell.
Ja.
Und die konnte man auch so ansteuern, dass sie eben genau die richtige Frequenz losließen. Und ich weiß noch, dass da jemand irgendwie die ganzen Gehäuse abgebaut hat, sodass du eben die Köpfe, wie sie sich auf den Scheiben bewegt haben, sehen konntest.
Ja.
Also ich glaub, der hat ja irgendwie mehrere aneinander geschlossen, sodass das halt mehr stimmiges.
Der Anfang der Technologie waren die Diskettenlaufwerke, da ist halt so das Quietschen von dem Schrittmotor, wenn man
Oder Scanner.
Scanner, stimmt. Von Scannern.
Also im Prinzip auch, so alle Geräte mit Schrittmotoren, und Festplatten sind ja wirklich Spulen und riesendicke Magneten, die sind ja rasend schnell und sind dann.
Die sind super schnell, ja.
Next Level.
Genau. Also das war dann schon, das hatte irgendwie so einen charakteristischen Sound, aber man konnte schon sehr klar verstehen, was da passiert. Also
ja.
Das war schon.
Auch bei dem Rickroll konnte man relativ klar verstehen, was gemeint ist.
So, dann habe ich schon gehört von der störrischen Kaffeemaschine. Wer war da?
Ach so, ja, hatte also ich vorhin.
Christoph hat davon erzählt?
Jemand anders, der auch auf dem Kongress war. Und zwar hat es wohl, habe ich auch nicht gesehen, das ist ja auch so oft, man läuft da drüber, aber wenn du 5 Leute auf den Kongress schickst, hast du 5 verschiedene Stories. Es gab offenbar eine störrische Kaffeemaschine, die per Spracheingabe offenbar funktioniert hat, so hatte ich das verstanden.
Oh Gott.
Und du konntest sie danach fragen, dass sie dir doch bitte einen Kaffee brühen möge. Aber sie hat sich aktiv dagegen gewehrt, und du musstest wohl sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, damit sie das dann tatsächlich auch tut.
Und welcher Dialekt war da gefragt? Vielleicht so irisch, schottisch?
Ich war nicht dabei.
11.
11.
Ja.
11.
Okay.
Das ist eine Anspielung von Sketch.
Wir müssen das, glaube ich, mindestens in Shownotes, falls wir mal wieder welche verlinken.
Ja, falls wir jemals irgendwas wieder veröffentlichen. Wie war das mit der kaputten Gitarre?
Dieser schon fast gefixt.
Frühjahrsputz.
Muss dann nur mal von Python 2.7 updaten. Also was ich gelernt habe, ist, dass man konnte sie beleidigen, dann hat sie einen aber auch zurückbeleidigt.
Okay.
Was wohl berichtet wurde, habe ich jetzt allerdings aus dritter Hand die Information, ist, dass wenn man ihr glaubhaft vermitteln konnte, dass man nicht daran glaubt, dass sie in Wirklichkeit tatsächlich Kaffee machen kann, dann hat sie es wohl bewiesen.
Ah, Natürlich kann ich Kaffee machen. Ja,
so in etwa.
Ja, okay. Genau.
Nee, beleidigen und freundlich sein ist ja auch bei anderen Sprachmodellen immer so eine Sache,
ja,
die mal gut, mal schlecht ausgehen kann.
Stimmt.
Gut. Es gab wieder eine Kloparty.
Okay, mhm. Die gibt es immer, ja.
Ja. Fast. Es gibt sie, wenn es sie gibt.
Es gibt.
Ja, ich habe sie letztes Mal verpasst.
Dieses Jahr Premiere. Mich hat jemand gefragt, wo ist denn die Toilette?
Oh.
Naja, er kam dann irgendwie lange nicht wieder.
Komisch.
Das war, glaube ich, sein erster Kongress.
Ja.
Schöne Grüße nach Bayern.
Wir haben aber komische Klos hier oben im Norden.
Ja. Und es gab eine sehr große Neuerung auch beim Kongress diesmal. Und zwar, es gab jetzt ISDN.
Stimmt, das hatte ich mitgekriegt, ja.
Gab's, auf dem Camp gab es ISDN, gab es auf dem Kongress noch nicht? Das fand ich.
Also auf dem Camp ISDN?
Auf dem Camp gab es, das weiß ich.
Ja. Ich wusste, das ist GSM. Und also für diejenigen, die sowas noch nie gehört haben, also wenn man nur genug Motivation mitbringt, kann man nicht nur WLAN in so eine Halle bringen, sondern auch alles andere, was Telekommunikation ist. Entschuldige.
Das ist in Ordnung, Hannes. Tritt mich ja, ruhig.
Fuß getreten. Ja, der ist aber auch deutlich in meiner Sphäre. Das fing irgendwie erst damit an, dass da deckt natürlich, also die typische Heimtelefongeschichte war. Da hat dann jeder seine Telefonnummer und ist auf einmal mit so einem heutzutage schon wieder altmodischen Telefon rumgerannt.
Tatsächlich, Diskussion ist jetzt deckt altmodisch, ja oder nein, aber der Konsens am Ende dieser Diskussion zumindest war, nein, deckt haben wir noch zu Hause. Also ist jetzt nicht abgekündigt, ist nicht alt, sondern ist so zu Hause Standardtechnik. Ja, es gibt schon lange.
Und es ist vielleicht auch ein bisschen unüblich, dass man irgendwie so ein Decknetzwerk für mehrere tausend Menschen hat.
Das ist eher unüblich, genau.
Und dass man auch ein Decknetz hat, was dann teilweise vielleicht sogar auch im Hotel funktioniert.
Oder in der Straßenbahn in Leipzig.
Ja. Ansonsten ist Deck doch eine super Technologie.
Wobei das tatsächlich nicht so unüblich ist. Beim Technischen Hilfswerk gibt es das auch. So für Einsatzlagen, die Weitverkehrstrupps haben 30 Telefone, die genau auf der gleichen Technologie funktionieren, auch mit den sehr ähnlichen Basisstationen.
Okay. No. So, und dann gab es GSM.
Schnell aufgebaut und geht einfach.
GSM ist schon was eher für viele Geräte gedacht ist, aber dafür ein bisschen schwieriger. Erstmal grundsätzlich aufzubauen, glaube ich.
Brauchst halt eine Mobilfunklizenz. Genau.
Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da immer so eingewählt sind auf dem Kongress. Da gibt es ja immer die Statistiken am Ende.
Wie viele eingewählt sind, weiß ich nicht. Aber es ist ein überschaubarer, lustiger Haufen, der das immer aufbaut.
Mhm.
Und vor allen Dingen halt auch so über die verschiedenen Technologien. 2G, 3G.
Ja, genau.
3G kann man eigentlich überspringen. 4G, inzwischen gibt es auch teilweise schon 5G. Inzwischen gibt es auch QR-Codes für eSIM-Karten und so. Also, geht mit der Zeit. Es ist jetzt nicht so, dass GSM und dann, also bei 2G und dann ist Ende gewesen, sondern nee, die sind wirklich aktiv fit. Also ich habe leider nicht so richtig die Zeit, um da dran zu bleiben, aber ich finde das super spannend, was da läuft.
Da geht was, okay.
Und dann konntest du jetzt aber auch diesmal auch mit deinem Faxgerät angucken. Genau.
Ich wollte noch sagen, Rohrpost gab es natürlich auch eine ganze Zeit lang.
Stimmt,
weil
die Seitenstraße.
Mittlerweile nicht mehr, oder? Wird die noch aufgebaut? Stark verkürzt, wenn
ich habe eine ganz stark verkürzte Mini-Strecke gesehen, die aber, glaube ich, zu einem Kunstobjekt gehörte.
Genau. Und dann dieses Jahr also auch kabelgebunden. ISDN.
Ja, weil wir müssen ja auch mit der Zeit gehen.
Ja.
Schwubbidiwupp.
Ich meine, die GSM-Leute und die ISDN-Leute kennen sich natürlich alle irgendwie untereinander und am Ende stecken da auch etliche Projekte dahinter.
Willst du etwa behaupten, die gehören alle irgendwie zum Party Operations Center, Phone Operations Center?
Nee, tatsächlich. Es gibt da verschiedene Gruppen, die sich aber irgendwie alle kennen.
Mhm.
Und
alle irgendwas mit Kommunikation?
Schnittstellen haben und dann zusammenarbeiten. Also ich habe beim THW auch so Zeiten, wo man dann von einem Telefonnetz durch das nächste in das übernächste, von da auf eine Funkschnittstelle auf GSM und dann wieder auf ein Feldtelefon über zwei Drähte zurücktelefoniert hat.
Ah ja. Wenn ihr übrigens mal sehen wollt, was unter anderem so für Faxe versendet wurden oder wie Fax unter anderem genutzt wurde, könnt ihr euch mal die auch auf media.ccc.de anschauen, die Spielshow 01 oder 2 Hackerei und Cyberbrei, die es auf dem 38C3 auch gab. Da gab es nämlich unter anderem auch ein Fax auf der Bühne.
Oh, sehr schön.
Und auch ein Faxabruf.
Stimmt, Faxabruf war ja mal ein Ding. Meine Güte, bin ich alt.
Was ist denn Faxabruf eigentlich?
Wie war denn das? Ich konnte irgendwo mit meinem Faxgerät anrufen und habe dann ein vorbereitetes Stück DIN A4 oder 2 oder 3 davon auf mein Faxgerät, das woanders angerufen hat, draufgekriegt.
Schöne Sache.
Völlig verrückt. So ähnlich, ich habe sowas auf dem Campus mal im Kleinen erlebt. Aber.
So eine Art analoger Datei-Download.
Ja, auf schwarz-weiß.
Ich möchte eine PDF-Datei runterladen und direkt ausdrucken quasi.
Na, PDF gab es zu der Zeit
noch. Ja, aber so... Du rufst so an und kriegst dafür direkt ausgedruckt bisschen Dinge. Grob
komprimiertes TIFF und so.
Ja. Mhm. Wo wir gerade bei Spielshows sind, auch immer wieder schön ist Hacker Jeopardy mit Second Ray.
Ja. Habe ich das ja auch nicht geschafft zu der Zeit, musste ich Waffeln backen.
Waffeln backen.
Ja, es blieb nicht aus.
Wie heißt das? VOC.
Das dezentrale Waffel Operation Center.
Ja, DEWOC.
So ein bisschen. Ja, das
Aber niemand hat die Absicht, Waffeln zu vernichten.
Ja, das sind so Geschichten. Dezentral funktioniert ganz gut.
Ja.
Mhm. Also wenn einem niemand verbietet, dass man hier Waffeln macht, dann kann man da Waffeln machen.
Das ist doch gut. Ja. Chunk gab es natürlich auch.
Ja. Tatsächlich Glühchunk gab es.
Glühchunk gab es auch. Wenn man wusste, wo.
Und nicht weit weg von
Potsdam. Ja. No.
Wisst ihr, wo es auch Chunk gibt? Häufig mittwochs in der Machbar.
Stimmt.
Ach, schon Potsdam, also ich meine, ich war schon länger nicht mehr da, aber gab es schon, also in letzter Zeit nichts gesehen mit Chunk.
Also wir haben ja letzte Woche einen Gastauftritt im Haus 2 gemacht.
Ein Gastauftritt.
In der Trattoria gab es auch Chunk.
Na gut, dann bist du
wollte, ja.
Also näher das, an der Quelle.
Genau, das Haus 2 hier wurde renoviert.
Im Freiland.
Im Freiland, genau. Ja. Und ist ja hier unser direkter Nachbar vom Haus 5.
Ja.
Und genau.
Aber was für ein Gastauftritt? Also
nee, wir waren halt da und haben Chunk gemixt und verkauft.
Ach so.
Also, wir hatten Limetten dabei, sagen wir es mal so.
Ihr hattet Limetten dabei und gegen Abgabe einer freiwilligen Spende habt ihr da
genau
gechunkt.
Genau. Ja, beziehungsweise wir haben ja, wie wir, also das ist ja alles nicht auf Profit ausgelegt, was hier im Freiland passiert. Deswegen, das ging irgendwie. Jo, genau, wollte ich nochmal sagen, weil wir sind ja hier im Chaos-Treff der kleinen Stadt in Potsdam.
Die Renovierung ist so ein bisschen auch mit der vom Studio zusammen, in dem wir ja heute nicht sind.
Ich bin mir nicht sicher, ob das absichtlich zusammen passierte.
Mhm.
Aber
könnte sein.
Das gleiche Haus.
Wahrscheinlich Zufall.
Einmal renovieren. Ja. Oh ja, das sieht schön aus. Das machen wir jetzt auch.
Ja, irgendwie so wahrscheinlich.
Ist also, so, wie wenn man auf YouTube irgendwelche Aufräumvideos schaut und dann seine eigene Wohnung putzt. Bei mir funktioniert das.
Sehr gut. Ja, generell habe ich schon auch den Eindruck hier im Freiland, es tut sich einiges.
Ja.
Ich meine, ihr habt gerade vom Haus 2 gesprochen. Ich bin erst vorhin wieder an der Solargiraffe vorbeigelaufen.
Stimmt.
Habe außerdem auf dem Weg hierher noch einen anderen neuen Bau gesehen, was ein bisschen, also ein Gerüst wäre sehr falsch ausgedrückt, aber so wie so eine Art Pavillon, wenn man irgendwie noch oben eine Plan oder sowas drüber spannt. Also es ist einiges am Werden und Entstehen und sowieso ist ja hier immer jede Menge los. Also kommt gerne vorbei aus Potsdam und im Umland. Ne?
Und genau, demnächst auch mit Wärmepumpen wird ja hier geheizt. Teilt, ja.
Sehr gut.
Ja, viel los.
So ein bisschen Musterhaus. So von der Solargiraffe.
wir fühlen uns auch richtig wie im Musterhaus im Haus 5.
Ja, jedes Haus sollte so 4 schöne Blinkelichter wie hier haben und 3D-Drucker und Lasercutter.
Obwohl wir hier dass wir hier wie die Deutsche Bahn in das Problem fallen, immer mehr Großblinkprojekte zu starten und dabei aber die kleinen LEDs vergessen, die da oben immer die falsche Farbe darstellen. wir müssen mehr in unsere Infrastruktur, in den Bestand, wir müssen in den Bestand investieren.
ist auch schon spät, ne? Ja, aber mehr Blinklichter, mehr gut.
LED-Bestand.
Ja. Genau, was hatten wir sonst noch? Bezüglich Vorträge ist vielleicht noch erwähnenswert, zum Beispiel die Fake-Shops von der Stange. Kantorkel und Kai Biermann haben so ein bisschen erzählt über, dass es tatsächlich jede Menge, haufenweise so Fake-Shops gibt, auf die man so reinfallen kann. Also,
Tausende, ne? Ja.
Tausende und das die...
Zehntausende, fünfstellig.
Ja.
Das geht ja auch schnell, wenn man durchautomatisiert. Gib ihm.
Und die sind tatsächlich auch ganz gut durchoptimiert, also auch suchmaschinenoptimiert. Mhm. Und das ist nicht, wohl nicht nur eine Gruppe, sondern mehrere, die dahinter stecken. Aber um da mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, kann man sich diesen Talk anschauen. Ja, und was da auch so ein bisschen mitschwingt als Botschaft ist so, ja, es kann auch den Besten passieren, dass man da drauf reinfällt, weil die sind teilweise schon echt gut gemacht.
Mhm. Ja, und häufig sind ja auch, also ja, wer mal so, weiß ich, bestellt zum Beispiel immer Brillen mit, also Schwimmbrillen mit Stärke bei einem kleinen Shop, der nichts anderes verkauft.
Mhm.
Und
ja,
da war ich mir am Anfang auch nicht sicher, wo ich jetzt die 40 Euro eigentlich genau hinüberweise, weil das hätte auch fake sein können. Also manchmal ist es auch schwierig rauszufinden, ja.
Ja, also deswegen jede Menge Vorträge, die man sich auch noch nachschauen kann, jede Menge Workshops, die es auch so gab, genau. Ja, ich habe ja schon mehrfach erwähnt, kann man sich diese Vorträge, die aufgezeichnet wurden, unter media.ccc.de nachschauen. Zum Beispiel gab es auch einen Nachfolgevortrag zu den polnischen Bahnen, digitales Rechtemanagement hatten. Und da gab es dieses Jahr einen Nachklappvortrag. Der steht auch noch auf meiner Liste zum Beispiel. Den habe ich mir noch nicht angeschaut, aber ich habe schon gehört, dass der wohl sehr gut gewesen sein soll.
Der ist doch auch gut, ja, richtig, okay. Der steht hier gar nicht mit auf der Liste.
Der steht hier gar nicht mit auf der Liste. Dafür steht ein anderer Zug-Vortrag auf der Liste, nämlich What's Inside My Train Ticket, wo nämlich die NBiPerer vorgestellt hat, was steckt eigentlich so alles in diesen QR-Codes von den Bahntickets drin. Und nicht nur Deutsche Bahn, sondern auch so Eurostar und andere Bahngesellschaften. Was ist da eigentlich alles so reinkodiert? Kann man sich auch ganz gut mal anschauen. Ich habe zum Beispiel während bei diesem Vortrag gelernt, wie eine App heißt, mit der ich mal mein Deutschland-Ticket, mein physisches, auslesen kann, also diese NFC-Karte, um zum Beispiel auch zu sehen, dass da die Kontrollvorgänge, also wann wurde ich eigentlich kontrolliert, dass das spannend. Da auch mit draufsteht.
Oh, ja. Spannend. Ah, vielleicht könnte ich da auch, spannend, okay.
Ja.
Und dafür, das geht mittlerweile, gibt es eine App für.
Gibt es eine App für, ja.
Schön.
Mal gucken. Okay. Also kann ich ja vielleicht aus Informationsgründen noch mal sagen. Und zwar habe ich da die E-Ticket-Info vom VRR, ist das, glaube ich, gewesen. Und da kann man dann sein Deutschland-Ticket dranhalten und dann sehen, was da so draufsteht.
Spannend.
Ja, fand ich auch.
No.
Dann wäre die Frage.
Gibt es zukünftige Termine, die wir hier nennen sollten?
Ich glaube, Chemnitz macht irgendwas, oder? Irgendein Winterchaos, da war doch was. So von der Chaoszone. Aber ich weiß das Datum. Ich glaube, 8. Februar eventuell. Ist jemand vielleicht schneller im Nachschauen als ich jetzt gerade?
Leider nicht. Ich habe das erste war ein Artikel von 2017. Ich glaube, der ist es gerade nicht.
Also ich habe irgendwas gelesen letzte Woche.
Am besten einfach mal beim Chaos-Treff Chemnitz einfach mal da schauen, auch am besten auf Mastodon, denke ich, was da so verkündet wurde.
Oh ja, warte, ich habe das Winterchaos, genau. Zwischen Retro-Computern, Waffeln und USB-C-Schnittstellen laden wir euch am 8.2.25 in das Lokomov in Chemnitz in der Augustusburger Straße 102 ein mit einem Programm aus Vorträgen, Lightning Talks und der ersten Ausgabe von Schlag den Rob. Gleichzeitig könnt ihr bei der Gelegenheit unseren Hackspace besuchen.
Sehr gut. Ja, Lokomov, da stand auch schon mal eine Erika in den vergangenen Jahren und hat gute Dinge
ausprobiert. Ah, es kostet halt kein Geld, aber man soll sich trotzdem online anmelden, dass sie wissen, wie viele Leute ungefähr kommen.
Ja.
Ja, und eine Woche drauf gleich Junghackertag für technikbegeisterte Kinder und Jugendliche am 15. Februar.
Wo ist der?
Auch dort.
Auch dort.
Okay. In unseren Vereinsräumen steht hier.
Okay. No. Ja, da haben wir doch ein paar Termine gefunden.
Ja, genau. Ansonsten bleibt uns nur zu sagen, hatten wir auch schon vorhin erwähnt, mittwochs ab 19 Uhr gibt es hier im Freiland im Haus 5 unseren Chaos-Treff. Kommt gern vorbei, schaut gerne rein. Uns erreicht ihr unter radio@ccc-p.org Und ansonsten findet ihr den unseren Chaos-Treff auch auf cccp@chaos.social auf Mastodon.
Genau.
So, und wir machen hier mal einen Zugpfalz-Treffer zum Ausphasen. Hören wir nochmal freie Musik, nämlich Interrogation Bond Style von Legacy Alley. Und ich bin gespannt, wie das klingt. Es ist jedenfalls auch eine Attribution 4.0 License, auch CC natürlich, also nicht aus Computer, sondern
Creative Commons.
Und wir hören uns im Februar alle wieder. Bis dahin.
Tschüss.
Zweiten Montag im Februar.